Ja, liebe Geschwister, ich grüße euch und Sie alle recht herzlich von hier vorne. Auch all diejenigen, die uns übers Internet, über das Telefon zugeschaltet sind, auch euch allen und Ihnen allen einen lieben Gruß, wo immer ihr uns in Deutschland oder wo auch immer zugeschaltet seid. Wir werden heute Abend die siebte und letzte Stunde zu dieser Samuel-Einheit haben. Ich hatte ursprünglich acht geplant, Sie gucken richtig, ganz genau. Ich habe aber so den Tod Samuels und das, was passiert, so ein bisschen zusammengepasst, weil das sonst so ein bisschen gestreckt wäre, hätte sich so ein bisschen gedoppelt, dann habe ich das lieber in eine Stunde reingepackt halt, nicht? Und bei der nächsten, wir haben dann noch mal bis zum Sommerferien, haben wir dann noch drei Stunden und die werden wir dann mit Noah füllen. Das ist auch eine tolle Sache, das ist nicht ganz so lang, das haben wir dann nochmal, da gucken wir. Aber wie gesagt, heute machen wir so einen kleinen Finish halt und dann haben wir sieben Stunden gehabt. Heute wird es gehen um den Tod Samuels und über das, was Tod in der Bibel ist und eben auch dann diese Geschichte, was dann nach dem Tod sogar noch passiert. Da wollen wir einmal drauf schauen. Aber wir wollen beginnen heute mit einer Andacht. Mit einem ganz kurzen Vers, in 1. Samuel 25 wird der Tod Samuels berichtet, wirklich nur ganz kurz, gar nichts weiteres. Da lesen wir im Vers 1, Samuel starb und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage und sie begruben ihn in seinem Haus zu Rama. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir jetzt in deinem Haus unter deinem Wort zusammenkommen dürfen. Wir wollen dir Dank sagen, dass auch die Technik die Möglichkeit bietet, dass wir weiter entfernt einfach dein Wort hören dürfen. Und wir wollen dich jetzt bitten für die Andacht, aber auch nachher für die Wortbetrachtung, um deinen Segen, um dein Mitgehen, Herr. Ich möchte dich bitten für uns alle, dass du uns einfach begegnest in deinem Wort und dass du zu einem jeden Einzelnen von uns sprichst. Das gelingt und geschieht nur dann, wenn du diese Bibelstunde segnest, Herr. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, segne du diese Bibelstunde, die wir abhalten, in deinem Namen, unter deinem Wort. Amen. Samuel starb und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage und sie begruben ihn in seinem Haus zu Rama. Heute soll es gehen um den Tod Samuels und den Tod insgesamt. Und ich habe diese Andacht überschrieben mit einem Psalmvers, Psalm 90, 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und ausgehend von Samuels Tod wollen wir bedenken, was unser Sterben angeht. Und ich habe drei Punkte, drei Fragen mitgebracht, die ich ausgehend von diesem Bibelvers so ein Stück weit entwickeln möchte, ist, wie werde ich sterben? Zweitens, wer wird meinen Tod beklagen? Und drittens, wie werde ich begraben? Das Erste, wie werde ich sterben? Also wir wissen von Samuels Tod nicht die näheren Umstände. Also wir haben kein medizinisches Gutachten vorliegen, die Bibel sagt auch nichts halt. Wir wissen nicht, ob er am Schlaganfall gestorben ist, am Herzinfarkt, ob er Krebs hatte oder sonst irgendwelche Dinge. Er ist vermutlich nicht eines unnatürlichen Todes gestorben, denn das hätte sicherlich die Bibel berichtet halt. Aber wir wissen es schlicht und ergreifend nicht. Wir wissen nur, dass er in einem hohen Alter gestorben ist. Aber wichtiger als das, darüber nachzudenken, wie Samuel gestorben ist, ist es sicherlich zu bedenken, wie werden wir denn sterben? Sich damit mal auseinanderzusetzen. Wir machen über so viele Dinge Gedanken, was alles passiert. Also, was alles im Garten demnächst noch ansteht, was wir zu beschneiden, zu pflanzen, zu düngen haben, halt nicht, wie der nächste Urlaub ist. Und wir denken so viel tausend Dinge durch in unserem Leben halt nicht, wie wir das Geld anlegen und wie wir Dinge tun halt nicht. Aber das ganz, ganz Wichtige und Prinzip einzig Sichere, was auf uns zukommt, weil wir wissen ja gar nicht, ob wir im Sommer unseren Garten noch bestellen werden. Wir wissen auch nicht, ob wir unser Geld noch im nächsten Jahr anlegen können. Und wir wissen auch gar nicht halt, was, ob es tatsächlich noch einen Urlaub geben wird für uns halt nicht. Aber das Einzige, worauf wir uns darauf verlassen können, ist, dass irgendwann, so der Herr Jesus Christus nicht vorher wiederkommt, das müssen wir einschränkend sagen, das ist so der eschatologische Vorbehalt. Das Einzige, was wir sonst sicher sagen können, ist, dass wir sterben werden. Und die Bibel ruft uns dazu auf, dass wir uns darüber Gedanken machen sollen. Nicht, wir sollen darüber nachdenken, dass wir sterben werden. Nicht nur über die Tatsache, sondern ich sehe das tatsächlich so in der Bibel gegeben, dass wir wirklich auch sagen, Mensch, wie wird es denn eines Tages werden mit mir? Wie werde ich denn sterben? In welchem Alter werde ich denn sterben? Wie Samuel, alt und hoch betagt? Oder werde ich so nicht das Durchschnittsalter erreichen, dass so Männer in Deutschland kamen, eben so mit 79 Jahren. Wie wird es denn werden? Das ist mal ganz interessant, darüber nachzudenken, auch wenn wir es nicht wissen halt. Wir wissen ja nicht, Tag unserer Geburt kennen wir, aber Tag des Todes kennen wir nicht. Ist auch eine Überlegung wert zu sagen, wie werde ich denn sterben halt, nicht? Wird es ganz plötzlich sein, dass ich es gar nicht mitkriege, so ein Herzinfarkt oder Gehirnschlag mitten auf der Straße, oder werde ich über eine Krebskrankheit ganz langsam so über Monate und Jahre hineingehen? Wie wird es sein halt, nicht? Werde ich da alleine sein im Sterben, irgendwo im Krankenhaus? Oder werden da Menschen um mein Bett herum sein? Bekomme ich das mit, bekomme ich das nicht mit, dass ich in den Tod gehe? Also das sind ganz interessante Gedanken und ich mache ihnen mal Mut und mache euch Mut, einfach darüber nachzudenken. Das ist ja erstmal etwas Unangenehmes und ich glaube nicht, dass einer von euch und Ihnen heute darüber nachgedacht hat. Und doch ist es etwas, was die Bibel eben sagt, wenn wir darüber nachdenken, dann ist etwas, was sehr befreiend ist. Und zwar ganz persönlich darüber nachzudenken, was wird denn mit mir passieren? Und sich dann auch nochmal neu der Endlichkeit bewusst zu werden, dass bis zu diesem Tag, der kommt, eben nur noch eine begrenzte Anzahl Tage da ist, vielleicht noch 10.000 Tage, vielleicht noch 5.000, vielleicht noch 1.000 und vielleicht erlebe ich das Ende dieses Jahres gar nicht halt nicht. Wie werde ich sterben? Ein zweites, wer wird meinen Tod beklagen? Also bei Samuel war es so, ganz Israel ist gekommen, ganz Israel hat sich versammelt und hielt ihm die Totenklage. Das zeigt, welche Wertschätzung dieser Mann gehabt hat. Er hat über lange, lange, lange Jahre und Jahrzehnte den Priesterdienst vollzogen, ist Richter gewesen. Und ich kann mir gut vorstellen, obwohl die Bibel das nicht direkt sagt, dass er vielen Menschen geholfen hat, dass er viele Menschen gesegnet hat. Wir werden auch gleich sehen in der Geschichte, diese furchtbare Geschichte bei der Hexenbeschwörung in Endor, auch Saul sehnt sich nach der Hilfe Samuels halt nicht. Also er scheint jemand gewesen zu sein, der in dem, was er getan hat, für Menschen da war, als Priester, als Richter, als Prophet, der vielen etwas gegeben hat. Und das drückt sich da eben aus. Da kommen alle aus allen Stämmen die Menschen und beklagen das, dass dieser Samuel tot ist, dass da ein Mensch gegangen ist, der für ihr Leben, für ihr Volk, für den Bestand Israels wichtig gewesen ist. Wenn ich darüber nachdenke, was da in Samuels Leben gewesen ist, dann frage ich mich, was wird denn eines Tages bei mir passieren, wenn ich beerdigt werde? Wer wird mir denn dann meinen Tod beklagen? Und ich bin mir nicht so sicher, dass das passieren wird. Ich kann ja spekulieren nicht. Also wir sind ja alle so hochmütig und einigen, meine Güte, nicht nur die Menschen, mit denen wir leben halt nicht. Die kommen dann alle, sind traurig und vergießen die Tränen. Aber das ist ja mitnichten so. Also das weiß ich nun selber. Also ich bin ja nur nicht jetzt derjenige, der sich so besonders zurücknimmt. Ich bin ja eher jemand, der, wenn wir es positiv sind, so ein bisschen patriarchal ist. Und andere sagen, ein bisschen diktatorisch, ein bisschen immer vorlaut und so halt nicht. Da kann man schon manchen Menschen auf den Nerven gehen, auch in der Familie. Und ich habe ja nun viele Beerdigungen erleben dürfen. Und ich habe das erfahren müssen, wo mir dann die Angehörigen sagen, Herr Latzel, hier ist kein Mensch traurig. Wir sind froh, dass wir den endlich los sind. Das war ein Tyrann. Ja, da haben wir drunter gelitten. Frauen, die sagen, endlich, 40 Jahre, ich habe das erlebt, nicht sagen, ich hatte 40 Jahre Gefangenschaft. Israel war 40 Jahre in Babylonien, ich war 40 Jahre an der Seite dieses Mannes. Endlich frei. Da ist keine Klage. Da muss man gucken, dass man beim biografischen Rückblick dann irgendwie da so die Form wahrt, weil wenn man das aussprechen würde, was dann im Beerdigungsgespräch gesagt ist, das würde dann zum Eklat führen, weil vielleicht Leute da sind, die Mutter oder sonst jemand noch von dem Verstorbenen halt nicht, oder ein Bruder, der dann sonst was denken würde halt nicht. Wer wird meinen Tod beklagen? Aber es geht jetzt nicht nur darum, dass wir so sagen, so nach dem Motto, wir kriegen posthum die Ehre, sondern die Frage ist ja, die Bibel sagt uns, wir sollen Gott lieben, das ist gar keine Frage, das ist das Erste und Wichtigste, aber wir sollen eben auch unseren Nächsten lieben. Und die Frage ist, und ich denke, das zeigt sich am Grab, was hat denn mein Leben an Liebe anderen Menschen gegeben? Wie bedeutungsvoll war das denn für andere Menschen? Also am Grab kann ich natürlich toll aufzählen, wie viel Geld hat er gescheffelt halt, nicht, welche Position hat er eingenommen und. Aber am Grab macht es sich deutlich zu sehen halt nicht, was hat so ein Leben für einen Wert gehabt. Und da habe ich wirklich auch alles erlebt, von bis, wo wirklich keine Träne vergossen wurde, sondern die Leute waren froh, nicht weil er jetzt weg ist als Mensch, hätten sie noch tragen, aber es ging nur um das Erbe, Hauptsache die Kohle scheffeln, nicht, da war alles schon sonst erledigt halt nicht. Und ich habe es erlebt bei Leuten halt, ich weiß, wir haben mal aus Siebenbürgen so eine alte Oma, muss man sagen, halt, die war fast 100 geworden, beerdigt halt nicht. Und dann standen die Söhne und die Enkelkinder und Urenkel und die haben geflennt wie die Weltmeister, gestammte Männer von 2 Meter Größe, Hände wie so Schubkarren halt nicht. Und dann haben die hinterher, sind die aufgestanden und haben bei der Trauerfeier alles erzählt, was diese Frau getan hat, wie die sie da in Siebenbürgen mit schlimmster Not durchgefüttert hat, alles. Das war ergreifend, wie so eine einfache Frau in ihrem Leben unglaublich wertvoll gewesen ist halt nicht. Die wirklich für andere da war, die wirklich Nächstenliebe gelebt hat halt nicht. Da wurde wirklich ein Tod beklagt. Da habe ich mir noch gedacht, meine Güte, das ist was ganz Tolles halt, dass wirklich so ein Leben so einen Wert hatte. Auch wenn wir so drauf gucken würden halt nicht, da waren keine Doktortitel, da sind keine Millionen erwirtschaftet worden und da sind auch nicht irgendwelche wissenschaftlichen Leistungen erbracht worden. Aber da war etwas, wo wirklich ein Tod, da wurde ein Tod beklagt, weil ein Leben wertvoll war. Und ich denke, das ist einfach wichtig, auch für uns einfach zu den Zeiten, wo wir das noch so ein bisschen steuern können halt, zu sagen, hoffentlich führen wir so ein Leben, wo eines Tages bei uns am Grab Menschen stehen und sagen, Mann, das ist ganz traurig, dass dieser Mensch tot ist. Ich freue mich zwar darüber, dass er jetzt in der Ewigkeit ist, aber das, was Gott mir durch dieses Leben geschenkt hat, das war so wertvoll, dass ich darüber auch eine Träne vergießen kann. Und nicht, dass wir stehen und da stehen Angehörige rum und sagen, hier, gut, dass er und dass sie endlich zu Ende ist, gut, dass wir endlich ans Erbe rankommen und das ist das Einzige, was gesagt wird halt nicht. Wer wird meinen Tod beklagen? Und ein drittes, wie werde ich begraben? Da wird hier ja gesagt von Samuel, und sie begruben ihn in seinem Hause zu Rama. Wir haben heute leider die Sitte, dass mittlerweile 2/3 aller Trauerfeiern, Beerdigungen halt nicht, dass es Einäscherungen sind halt nicht. Da kann man jetzt drüber nachdenken, wie man will, das muss jeder selber entscheiden. Die biblische Form ist das Begräbnis. Das ist das, wie unser Herr Jesus Christus ins Grab gelegt wurde. Das ist das, was bei Samuel, was bei allen passiert ist, halt zu sagen. Und es ist die Frage, was möchte ich denn eines Tages? Wie soll er mit mir umgegangen werden, halt nicht? Das ist eine Sache bei all unserer Selbstbestimmung. Uns sagt ja auch keiner, was wir anzuziehen haben, halt nicht. Das tun wir selber. Wir entscheiden auch, was wir zu essen haben, wie wir uns die Haare färben oder was wir uns für ein Auto kaufen, halt nicht. Aber erst recht dürfen wir auch entscheiden in dieser Welt, wie wir begraben werden. Und das fängt an dabei, dafür zu sorgen, zu sagen, möchte ich, dass ich verbrannt werde? Dieses heidnische Symbol, das muss man ganz deutlich sagen. Nicht, dass das dann, dass einer verbrannt wird, nicht in der Ewigkeit sein, aber es ist nochmal ein christliches Symbol zu sagen, ich möchte in die Erde gelegt werden halt nicht. Und was soll auch bei meiner Beerdigung passieren? Auch da mache ich euch Mut zu und Ihnen Mut zu sagen, was soll denn geschehen halt nicht? Will ich das meinen ungläubigen Kindern überlassen, dass sie eines Tages entscheiden, oder möchte ich, dass vielleicht nochmal klar das Wort gesagt wird, nicht? Dass gesagt wird, hey Mensch, da setze ich mich auseinander, ist ja kein Thema, das plane ich. Nicht nur, dass ich mich kümmere um das Finanzielle, dass meine Kinder nicht belastet sind, sondern ich möchte auch, dass Folgendes passiert, dass folgende Lieder gesungen werden, dass folgender Psalm gelesen wird oder eben, dass auch Folgendes einfach nochmal gesagt wird halt nicht. Wie werde ich begraben halt nicht? Das ist etwas zu sagen, darüber nachzudenken, dass wir sterben müssen. Das sind so ganz praktische Fragen, die jetzt nichts direkt mit unserer Beziehung zu Gott zu tun haben. Aber Gott, unser Herr, sagt uns ja, da sollen wir darüber nachdenken, auf dass wir klug werden. Nämlich, das setzt uns auch nochmal mit unserem Leben, in unserer Endlichkeit, die wir als Menschen in dieser Welt haben, ins rechte Licht. Nicht zu sehen, wir haben hier nur ein ganz kurzes Leben und jetzt wird es gehen. Wie dem Samuel halt, nicht? Obwohl er so ein toller Mann Gottes war. Der musste auch gehen, der wurde auch abberufen. Nicht? Und genauso wird es uns eines Tages gehen. Und deshalb dürfen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir sterben werden, wer unseren Tod beklagen wird und wie wir begraben werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ihr Lieber und Heiland, dieses Thema des Todes, es fasst uns als Menschen immer wieder ein Stück weit an einer Stelle an, die wir gar nicht so sehr wollen, Herr. Die uns manchmal auch ein bisschen Angst macht, Herr, die wir verdrängen. Aber du sagst uns, dass wir darüber nachdenken sollen und das wollen wir auch heute Abend tun. Wir wollen nachdenken eben über den Tod, über das Sterben und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns in diesem Nachdenken einfach segnest und führst. Und danke, dass wir das tun können, weil wir ja wissen, dass du für uns gestorben bist, den Tod besiegt hast und wir deshalb keine Furcht zu haben brauchen, sondern dass wir uns ganz befreit damit beschäftigen können. Ich möchte jetzt bitten, Herr, für den weiteren Verlauf des Abends, sei du bei uns, führe und leite du uns. Amen. Ja, weil wir einfach wissen, dass der Tod für uns besiegt ist, müssen wir nicht bekümmert sein. Und das haben wir am Sonntag schon gesungen. Das Lied möchte ich gerne nochmal singen. Lied 365, seid nicht bekümmert. Seid nicht bekümmert. 365, 1-3.
Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Jesus, der auferstandene Herr, ist in eurer Mitte. Jesus, der auferstandene Herr, er ist unter euch. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Jesus, der auferstandene Herr, führt euch seine Wege. Jesus, der auferstandene Herr, geht euch stets voran. Seid nicht bekümmert. denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Jesus, der auferstandene Herr, sendet seine Engel. Jesus, der auferstandene Herr, kämpft und siegt in euch. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft.
Ja, der Tod Samuels und der Tod in der Bibel. Ich habe zwei Dinge, bevor wir den Bibeltext betrachten, mitgebracht, wo ich nochmal etwas verdeutlichen möchte, was wir immer wieder auch hier angesprochen haben, wo immer wieder auch gefragt wird, auch wo zum Teil ganz große Unklarheiten sind bei Menschen auch, die im Glauben sind. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich auswärts bin und dann Seelsorge treibe oder eine Bibelarbeit oder eine Evangelisationsveranstaltung halte, dass Nachfragen kommen, dass Leute nicht genau wissen, was passiert denn eigentlich. Wenn ich die Augen zumache, wann ist es dann los, nicht? Wo bin ich und was ist denn dann halt? Und da habe ich zwei Punkte heute mitgebracht. Einmal die biblische Lehre über das, was nach dem Tod kommt, der dreifache Ausgang, und dazu auch in Analogie das nächste halt, nicht, die biblische Lehre über den Ort, wo man nach dem Tod ist, der dreifache Platz. Zunächst einmal möchte ich über den dreifachen Ausgang sprechen. Was passiert, wenn wir sterben? Das ist die elementare Frage für den Menschen, das ist ganz wichtig. Und darauf muss man eine Antwort haben. Also, ob ich irgendeinen Favoriten im Fußballverein habe oder irgendwie sage, ich habe eine Meinung zu Auto oder sonst irgendwas, das ist alles, kann man, muss man nicht halt. Aber als Mensch muss ich wissen, was passiert mit mir, wenn ich sterbe. Das ist wichtig. Darauf muss ich eine Antwort haben. Also, das ist mir ganz wichtig. Und ich verstehe Leute nicht, die das nicht haben. Also wenn dann einer kommt und sagt, das ist alles total aus in meinem Leben. Nicht? Also ich lebe hier die 60, 70, 80, maximal 90 Jahre und dann ist der Ofen aus, dann werden die Lichter ausgeknipst halt und ich habe nur diese Zeit hier, dann werde ich wieder zu Staub und so. Das ist ja meine Aussage. Dann hat er zumindest eine Antwort. Vor allem, das ist wichtig, weil das für mein Leben ja eine Menge aussagt. Also wenn es so ist halt, ich habe nur 80 Jährchen hier auf Erden und das war's dann. Es gibt keinen Gott und alles nur Zufall und ich lebe so. Das ist erstmal eine Antwort. Aber dann frage ich die Leute, wenn das wirklich deine Antwort ist, dann kann ich ja nicht so leben, wie du lebst. Ne? Jeden Tag hier schaffe, Häusle bauen halt nicht, sich da kaputt knechte, wie bescheuert. Sage ich, das mache ich doch nicht. Also ich nur die paar Jährchen habe und dann das Leben so zu vergeuden halt nicht, dass ich da den Buckligen mache, auf gar keinen Fall. Also da muss ich eine Antwort drüber haben, nicht? Da muss ich eine ganz klare Antwort drüber haben fürs Leben, weil das ganz vieles aussagt. Die Antwort, je nachdem, wie ich die stelle, sagt ganz was über mein Leben. Und vor allem, wenn ich diese Antwort ehrlich gebe und daraus die Ableitung für mein Leben treffe, das ist das Entscheidende. Das ist ganz wichtig, dass ich darauf eine Antwort habe. Also was passiert, wenn wir tot sind? Und jetzt kann man natürlich tausende Dinge zu Rate ziehen, halt wir ziehen die Bibel zu Rate, die uns genau sagt, was passiert. Nämlich, dass nach dem Tod ein dreifacher Ausgang kommt, dreifach unterschiedlich. Erstens, das ewige Leben unmittelbar und postmortal für uns. Das ist das, was wir erleben, die wir heute Abend hier sind, die wir zu Jesus Christus gehören, die wir glauben, die wir den Heiligen Geist haben. Wir sind Glieder am Leib Christi und weil wir Glieder am Leib Christi sind, an diesem Leib, der nicht im Grab geblieben ist, wie dann einige Bischöfe und Pastoren heute behaupten, sondern der auferstanden ist, der lebt, können wir nicht mehr tot sein. Deshalb haben wir jetzt schon ewiges Leben. Zwei Bibelstellen dazu. Einmal, Johannes 5, 24, Jesus Christus sagt, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden, die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben. Das heißt, Da ist schon selbst vor der Kreuzung Auferstehung passiert. Für Leute im Alten Bund, das ist ein Geheimnis halt, weil in der Ewigkeit, Ewigkeit kennt ja keine Zeit, nicht? Das müssen wir sehen, wir sprechen von zwei Zeitbegriffen halt. Da fällt das schon ineinander halt, nicht? Da gibt es das nicht, ne? Was wir immer denken, diese Abfolge, nicht? Ich reg mir mal auf, wo die Leute, wenn die kommen, die Offenbarung, nicht den Fahrplan wie bei der Deutschen Bundesbahn. Ich sage, Leute, Gott hat keine Zeit. Der hat die Zeit geschaffen und er beendet die Zeit wieder halt nicht. Und in der Dimension, wo Gott ist halt, da gibt es keine Zeit, da fällt das alles zusammen. Da ist das jetzt schon, nicht? Da sagt Jesus halt nicht, und die hören sie jetzt schon die Stimme des Sohnes Gottes halt. Nicht? Und diese Hören, die werden leben halt nicht. Das ist entscheidend. Jetzt schon, nicht ins Gericht, gar keine Frage. Oder zum Schächer am Kreuz halt nicht, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute. Unmittelbar, postmortal. Hätte man eine ganze Reihe andere Bibelstellen bringen können halt, aber das ist das Erste festzuhalten. Für uns sofort. Ihr habt gar nichts zu tun mit Totenreich, sondern ihr lebt sofort weiter. Wir sprechen gleich noch über die Plätze, wo wir sind, nämlich dann im himmlischen Jerusalem. Aber es ist das, was uns angeht. Zweitens. Das ewige Leben nach Totenreich und Gericht Jesu. Das ist der zweite Ausgang. Es gibt Leute, die kommen erst ins Totenreich, dann kommt Jesus Christus wieder, dann wird er sie rausholen aus dem Totenreich halt nicht und dann bekommen sie dann aufgrund ihrer Werke ewiges Leben. Da sagen die Leute, hoppla, aber wie kommt denn das zusammen? Ich denke immer allein über den Glauben. Das gilt für Leute, die eben gar keine Ahnung von Jesus haben. Das wird deutlich, nochmal auch Johannes 5, 28, 29, wundert euch darüber nicht, Jesus sagt das schon, da wundern sich die Jünger auch, das passt ja gar nicht zu deiner Lehre, so wie sich manche auch wundern, wundert euch nicht, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind und seine Stimme hören, werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens. Oder Matthäus 25, das wird ja jetzt momentan rauf und runter deklariert, auch heute wieder am Kirchentag, nicht? Wir müssen mit den Flüchtlingen so lieb sein, nicht? Weil das ist ja genau das, was uns hier, das stimmt nicht. In dieser Rede, Matthäus 25, nicht, was er einem meiner geringsten Brüder getan hat, geht es darum, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, wenn euch etwas angetan wird, nicht, darum geht es, nicht, was ihr meinen Brüdern getan habt, nicht irgendwelchen Leuten, dass wir sagen, allen Menschen Gutes tun und dann ewiges Leben kriegen, sondern wenn Menschen, die Jesus gar nicht kannten, an der Gemeinde Jesu etwas Gutes getan haben, dann kriegen sie das vergolten. Und das sind Menschen, die haben gar nicht gerafft, was sie tun. Das wird nämlich in diesem Zusammenhang deutlich. Nochmal, Jesus spricht hier zu den Jüngern. Nicht? Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet und die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Dann wird der König sagen zu denen, zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das ich euch bereitet habe von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und dich aufgenommen oder nackt und dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt zu einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Nicht alle Menschen untereinander, sondern was ihr den Brüdern getan habt, denen, die zu Jesus gehört haben. Sie haben Jesus nicht gesehen, aber sie haben der Gemeinde Jesu einen Dienst getan. Das ist das Entscheidende, das ist auch für ein Trost für uns in der Verfolgung. Das ist ganz wichtig, dass man diese Situation klar auslegt. So wird dieses Gleichnis momentan oder diese Geschichte immer wieder, das ist ja kein Gleichnis, sondern Jesus spricht hier in der Endzeitrede über das, was kommen wird, immer wieder falsch ausgelegt halt, nicht? Das gilt für die Menschen, die Jesus nicht kannten, aber der Gemeinde etwas Gutes getan haben, gerecht gehandelt haben halt, nicht? Gerecht an denen, die hungrig waren, die ihnen geholfen haben, die im Gefängnis gewesen sind. Das tut niemand unvergolten. Und Menschen, die den Namen Jesus nicht gehört haben zu Lebzeiten, die werden nach ihren Werken an den Brüdern und Schwestern gerichtet. Das sagt die Schrift. Und da kommen eben einige, das sagt Gott halt nicht, ihr geht hinein zum ewigen Leben. Das würde ja auch alles, wenn man sagen würde, das würde auf alle Menschen treffen, nicht? Dann sind wir wieder im Katholizismus, nicht? Wir werden nach den Werken gerichtet, dann gibt es kein Kreuz, da können wir aufgeben. Das gilt wirklich nur für diejenigen, die zu Lebzeiten nicht Jesus Christus angenommen haben. Und da gibt es eben nochmal die zweite Gruppe von Menschen, da gibt es auch Leute unter diesen Völkern, die dann gerufen werden, die haben Jesus nicht angenommen und haben nichts Gutes getan. Da heißt in Offenbarung 25, und ihr Bösen, ihr habt mich nicht besucht, ihr habt mich nicht gekleidet, ihr habt das nicht getan. Und dann sagen die, ja, wo haben wir das nicht getan? Ja, was ihr meinen Brüdern nicht getan habt. Und für Brüder, das ist ganz wichtig in der Bibel, Brüder sind für Jesus nur die, die sein Wort hören und ihm glauben. Nicht mal sein eigener Bruder, Jakobus und Josef, wie sie alle hießen, halt nicht, sind seine Brüder und Schwestern. Nicht, als sie mal zu ihm kommen, da sagen die Jünger, Mensch, deine Brüder und Schwestern sind da. Sagt er, meine Brüder und Schwestern sind die, die mein Wort hören und dem glauben. Das ist das Entscheidende halt, nicht? Deshalb auch das wieder gesagt, das ist das Kriterium für noch Menschen, die ins Gericht kommen. Wir nochmal werden ja mit zu Gericht sitzen. Wenn das Gericht kommt, sind wir ja schon längst nicht mehr drin. Hier ist ja dann das Weltgericht beschrieben halt nicht. Wir sind ja, haben wir eben Johannes 5, 24, wir kommen nicht ins Gericht, sondern wir sind Matthäus 19. Als Petrus fragt, was kriegen wir denn für die Nachfolge, sagt er nicht ewiges Leben, hundertfache Vergeltung und ihr werdet richten. Ihr werdet Israel richten und alle Völker. Das tun wir, die wir zu Jesus Christus gehören. Und dann wird eben in diesem Gericht geguckt, in den Büchern des Lebens. Hat er was Gutes getan? Hat er der Gemeinde was Gutes getan? Und das ist mir ein unglaublicher Trost. Ich sage das mal für alle, die, entschuldigen wir sagen, uns hier anpissen in unserer Arbeit, ja, die allem, die ganzen Besserwisser halt, nicht, die ganzen Pfarrer, die meinen, irgendwas erklären zu können, aber keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben, nicht. Entweder kommen sie unter das Blut Jesu Christi, dann kriegen sie ewiges Leben. Wenn nicht, wird der Heiland mit ihnen abrechnen, knallhart. So, und da können sie sich ausdenken, ihre Friedensideologien, wie sie wollen halt, das wird dann passieren. Das ist so. Unser Gott lässt sich nicht veräppeln, das ist so. Und das wird passieren eben, dass es eben auch eine ewige Verdammnis geben wird. Nicht? Johannes 5, 29 heißt es, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Nicht? Dann wird es Gericht geben. Und das heißt nicht nur so ein bisschen, da wird man ein bisschen mit dem Finger gewunken und so, 20 Sozialstunden, sondern ewige Verdammnis. Offenbarung 20 heißt es in Versen 12 bis 15, ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Nochmal, beim zweiten Gericht wird nach den Werken gerichtet. Das erste Gericht ist passiert auf Golgatha. Und wer auf Golgatha schon gerichtet worden ist, weil er an Jesus glaubt, hat damit nichts mehr zu tun. Wer aber nicht unter dem Kreuz von Golgatha stammt, der geht ins Gericht, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt. Man steht in jedem Fall vor dem Richter, nicht? Das haben wir da ja in die Zeitung geschrieben, nicht? Entweder du begegnest Jesus als Anwalt oder als Richter. Anders geht's nicht halt, nicht? So. Und genau das passiert dann. Und das ist im zweiten Gericht, wenn wir mit dazu sitzen, nicht als Beisitzer. Ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Also das nochmal ganz klar zusammengefasst. Es gibt einen dreifachen Ausgang. Also wenn Leute fragen, was passiert denn nach dem Tod? Es gibt ein ewiges Leben, ganz klar. Die Frage ist nur, ewiges Leben bei Jesus Christus, direkt unmittelbar postmortal, oder noch eine Zeit im Totenreich und dann bei Jesus, oder aber erst im Totenreich und dann richtig schlecht halt nicht, dann feuriger Pfuhl, die Hölle für alle Ewigkeit halt nicht. Das ist der dreifache Ausgang, den es für unser Leben gibt, wie die Bibel sagt. Und dazu gibt es eben auch einen dreifachen Ort, nicht? Einen dreifachen Ort, wo wir sein werden. Auch das ist etwas Wichtiges halt, dass wir immer wieder differenzieren müssen. Das erste ist das Paradies. Aber das wird nicht nur Paradies genannt, sondern auch himmlisches Jerusalem oder auch an einer Stelle der Bibel der Abrahams Schoß halt, nicht? Das ist das, wo wir sein werden, wenn wir sterben. Da heißt es, Galater 4, 24. Diese Worte haben tiefere Bedeutung, denn die beiden Frauen bedeuten zwei Bundesschlüsse. Eine vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet, den Berg Sinai in Arabien ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit den Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist das Freie, das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du gebierst, brich in Jubel aus, jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Ihr aber, liebe Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Oder schon in Jesaja 65. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorherigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr ins Herz nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Da ist auch wieder das himmlische Jerusalem gemeint, nicht das irdische. Jesaja spricht hier vom himmlischen Jerusalem, was kommen wird. Oder Hebräer 12. Ihr seid gekommen vom Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu vielen tausend Engeln und zur Versammlung und der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Oder Offenbarung 21. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und ich sah, und der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Himmlisches Jerusalem, Paradies. Ich weiß, als ich in die Gemeinde gekommen bin, so nach einem halben Jahr, habe ich dann mit Bruder Hagemann, unserem ehemaligen verwaltenden Bauherr, gesprochen. Er sagt, das ist so wichtig, dass Sie darüber sprechen. Da haben wir nie drüber gepredigt gehört, über das himmlische Jerusalem, nicht? Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, halt nicht. Unsere ganze Kirche ist ja voll, nicht? Die Fenster und das Ding. Aber es war so, dass auch ganz viele Geschwister gekommen sind, die haben tatsächlich gefragt. Also das, was Herr Hagemann verstanden hat, war tatsächlich richtig, halt nicht? Das war überhaupt nicht drin. Himmlisches Jerusalem, nicht zu sagen, die Bibel ist voll davon, halt nicht zu sagen, halt nicht. Also ich weiß, bei uns, ich sag mal zu Hause, aber da, wo ich aufgewachsen bin, in Gemeinschaftskreisen halt nicht, da war es das Thema halt nicht. Auf nach Jerusalem, all die Lieder halt nicht, das ist die Geschichte, das gehört einfach dazu, nicht? Wie Golgatha so ein Begriff ist. Himmlisches Jerusalem ist ganz klar, das, was wir erwarten, da geht es für uns hin halt nicht. Da ist unser Platz, wo wir sein werden halt, im Paradies. Das ist unseres und darauf dürfen wir uns freuen. Nicht? Darüber freuen, auch wie gesagt, wenn ihr in die Kirche kommt, guckt euch die Orgel an, nicht? Das soll ja das himmlische Jerusalem darstellen. Das, diese Pracht, nicht? Die versucht haben, damals dies rauszuarbeiten, nicht? Der Orgelbauer zu sagen, Leute, guckt es euch an, damals für die Menschen, die nichts hatten, keine Ahnung, zu sagen, so toll wird es eines Tages sein, wo wir sein werden. Aber da sind nur wir erstmal, die wir zu Jesus Christus direkt gehören. Es gibt noch etwas anderes in der Bibel als diesen Ort, nämlich noch zwei andere Orte. Es gibt einmal das Totenreich. Oder auch die Sheol, so wird es im Hebräischen im Urtext gesagt, die Grube oder im Neuen Testament der Hades. Das sind Bezeichnungen eben für das Totenreich. Und dieses Totenreich ist der Ort, wo die hingehen, die ohne Jesus Christus, ohne den Glauben an Jesus Christus hingehen. Und wo sie bleiben, bis Jesus Christus wiederkommt. Das ist das Totenreich. Das Totenreich werden wir gleich noch sehen, wenn wir von Samuel lesen. Da war Samuel auch drin, da war Jesus noch nicht da. In dieser Zeitrechnung bei uns hier heute. Aber als Christus auferstanden war, hat er auch Anteil bekommen und ist, lebt auch schon jetzt weiter in der Ewigkeit. Der ist auch schon im himmlischen Jerusalem. Aber im Totenreich sind die Toten halt. Und diese Sheol wird im Alten Testament, also ganz häufig bei der Hades im Neuen Testament, auch da ganz, ganz viele Bibelstellen. Aber es ist etwas anderes als die Hölle, die Gehenna, da sage ich gleich noch was zu. Das Totenreich, da heißt es Jesaja 38, als Hiskia halt krank ist halt nicht, da schreibt er, ich sprach, nun siehe, ich muss zu des Totenreiches Pforten fahren in der Mitte meines Lebens, da ich noch gedachte, länger zu leben halt nicht. Das ist das, was er wusste, da gehen wir runter, wir gehen ins Totenreich. Da ist nicht alles endgültig aus, aber da ist ein ganz furchtbares Leben, auch wenn man in den Psalmen liest, ich fuhr in die Grube halt, ich musste lassen, ein ganz furchtbarer Ort, aber noch nicht zu vergleichen mit dem richtig furchtbaren Ort. Der Hades, die Sheol, die ist immer noch Kindergeburtstag gegen das, was in der Gehenna sein wird, nicht in der Hölle. Das ist der dritte Ort. Und in dem Totenreich werden die Toten festgehalten, eben bis Jesus Christus wiederkommt. Halt nicht. Das haben wir eben auch Offenbarung 21 gelesen. Halt nicht. Und der Tod und sein Reich geben heraus. Das ist dann auch der Hades, gibt heraus die Toten. So steht das dann im Griechischen halt nicht. Und davon zu unterscheiden, aber von diesem Totenreich, ist die Gehenna, der feurige Pfuhl, die Hölle, die ewige Verdammnis. Da gibt es noch ein paar mehr Begriffe halt, aber das ist das, was die Bibel meint, eben mit dem dritten Ort, wo Tote sein können, und zwar für alle Ewigkeit. In diese Gehenna, in diese Hölle, in diese ewige Verdammnis wird das Totenreich reingeworfen. Also es kommt der Zeit, wo es nur noch zwei Orte gibt, nur noch die Hölle und nur noch das Paradies. Dann wird das Totenreich, wenn Jesus Christus wiedergekommen ist und auch die Erde beendet hat, wird auch die Zeit des Totenreiches zu Ende sein. Aber heute, hier und jetzt, gibt es noch ein Totenreich. Aber das Totenreich hat eine Endlichkeit, die Hölle nicht. Die wird für alle Ewigkeiten bestehen. Matthäus 13, Vers 38 bis 42, das ist dieses Gleichnis vom Unkraut unterm Weizen halt, nicht? Und da legt Jesus das aus. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reiches, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wenn man nun das Unkraut aushärtet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt und die da Unrecht tun und sie werden in den Feuerofen geworfen. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Das ist die Hölle. Oder Offenbarung 20, was wir eben gelesen haben, halt. Das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gab die Toten heraus, und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich, also der Hades, wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Und dort wird er dann wiederum sein für alle Ewigkeit, in allem Leid, in allem Elend. Also auch dort für Ewigkeit. Nochmal, die Scheol, der Hades, eine zeitliche Geschichte vom Platz her. Die Gehenna, die Hölle, der feurige Pfuhl, für alle Ewigkeiten halt. Nur, dass wir das wissen, wie gesagt, dreifacher Ausgang und auch dreifacher Ort, wo man sein kann. Wir, die wir zu Jesus gehören, Halleluja, wenn wir sterben, ist ganz klar, was passiert halt. Sofort Paradies, himmlisches Jerusalem, Abrahams Schoß. Das über die biblische Lehre, über das, was nach dem Tod passiert, was mit uns los ist, wenn wir aufhören zu leben halt, was mit uns passiert, beziehungsweise auch mit den Menschen, die ohne Jesus sterben halt nicht, dass wir das nochmal klar haben, dieser dreifache Ausgang und eben auch dieser dreifache Ort, wo wir hinkommen. Jetzt eine ganz sonderliche Geschichte der Bibel, in der wir sehen, wie aus der Scheol, eben aus dem Totenreich, aus dem Hades jemand nochmal für einen Moment zurückkommt, nicht wie das hineinkommt. Und das ist tatsächlich auch das, was im Okkultismus passiert halt. Nicht, wenn Leute dann Geister beschwören und Dinge kommen. Und wir tun das, glaubt mir, es gibt Leute, da passieren so furchtbare Dinge. Was in dieser furchtbaren Dämonenwelt möglich ist, das ist etwas ganz, ganz, ganz Schlimmes. Ich komme auch gleich zu, Finger weg von allen okkulten Praktiken halt. Nicht, die Leute wissen gar nicht, was da passiert halt. Nicht, die tun das alles so ab, so nach dem Motto, ja, Harry Potter ist ja alles nur so ein Märchen halt. Nicht, sondern dann glauben es nicht. Aber Harry Potter ist ein Märchen, die Bibel hat da ganz anderes halt. Nicht, also was ganz Furchtbares halt. Nicht, und nicht mit diesen Dingen spielen, das nicht irgendwie provozieren oder sonst irgendetwas tun halt. Davor warnt diese Geschichte, die, nochmal, Samuel ist gestorben halt, nicht 1. Samuel 25, drei Kapitel später in der Bibel halt, nicht, passiert diese furchtbare Geschichte. Samuel aber war gestorben und ganz Israel hatte ihm die Totenklage gehalten und ihn begraben in seiner Stadt Rama. Und Saul hatte die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter aus dem Land vertrieben. Als sich die Philister nun versammelten und herankamen und sich lagerten bei Schunem, versammelte Saul auch ganz Israel und sie lagerten sich auf dem Gebirge Gilboa. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. Und er befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch das Los, Licht, noch durch Propheten. Da sprach Saul zu seinen Getreuen, sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, dass ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Männer sprachen zu ihm, siehe, in Endor ist eine Frau, die kann Tote beschwören. Und Saul machte sich unkenntlich und zog andere Kleider an und ging hin und zwei Männer mit ihm und sie kamen bei Nacht zu der Frau. Und Saul sprach, wahrsage mir, weil du Geister beschwören kannst und hole mir herauf, wen ich dir nenne. Die Frau sprach zu ihm, siehe, du weißt doch selbst, was Saul getan hat, wie er die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter ausgerottet hat im Land. Warum willst du mir denn eine Falle stellen, dass ich getötet werde? Saul aber schwor ihr beim Herrn und sprach, so wahr der Herr lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen. Da sprach die Frau, wen soll ich dir denn heraufholen? Er sprach, hol mir Samuel herauf. Als nun die Frau merkte, dass es um Samuel ging, schrie sie laut und sprach zu Saul, warum hast du mich betrogen? Du bist Saul. Und der König sprach zu ihr, fürchte dich nicht, was siehst du? Die Frau sprach zu Saul, ich sehe einen Geist heraufsteigen aus der Erde. Er sprach, wie ist er gestaltet? Sie sprach, es kommt ein alter Mann herauf und er ist bekleidet mit einem Priesterrock. Da erkannte Saul, dass es Samuel war und er neigte sich mit seinem Antlitz zur Erde und fiel nieder. Samuel aber sprach zu Saul, warum hast du mir meine Ruhe gestört, dass du mich heraufsteigen lässt. Saul sprach, ich bin in großer Bedrängnis, die Philister kämpfen gegen mich. Und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, dass du mir kundtust, was ich tun soll. Samuel sprach, warum willst du mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen ist und dein Feind geworden ist? Der Herr hat dir getan, wie er durch mich geredet hat und hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und David deinem Nächsten gegeben. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinem grimmigen Zorn nicht an Amalek vollstreckt hast, darum hat der Herr dir das jetzt getan. Darum wird der Herr dir auch Israel in die Hände der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Auch wird der Herr das Heer Israels in die Hände der Philister geben. Da stürzte Saul zur Erde, solange er war, und geriet in große Furcht über die Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte nichts gegessen den ganzen Tag und die ganze Nacht. Das ist diese Geschichte vom toten Samuel und daraus 4 theologische Schlaglichter. Erstens, Angst ist ein schlechter, ist ein teuflischer Ratgeber. Die Angst ist das, die Saul hier in dieser Geschichte treibt. Nicht? Da heißt es im Vers 5, als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. Er ist ja bis dahin auf der richtigen Weise gewesen gegenüber diesen Zeichenbeschwörern und diesen Zaubererinnen halt. Das wird ja klar und deutlich gesagt halt nicht, dass er sie hat rausbringen lassen und diese Zeichendeuterin sagt es auch nochmal halt nicht. Aber als er ängstlich wird, als er sich fürchtet halt nicht, da geht er diesen Weg, wo er genau weiß, dass das falsch ist halt nicht. Und das ist etwas, was er immer wieder getan hat, auch als er da, was ihm vorgeworfen wird, hier mit Amalek halt nicht, auch da hat er Angst, nicht, da steht es halt nicht. Saul aber war noch in Gilgal und alles Volk, das ihm folgte, war voll Angst, nicht. Da kriegt es auch wieder Furcht zu tun, nicht, und dann geht man, macht man Dinge, die nicht im Gesetz stehen. Und das ist so, Angst ist ein schlechter, ist ein teuflischer Ratgeber. Und es ist ganz wichtig, dass wir das immer gerade auch für die bedrängten Situationen wissen halt nicht. Wo wir so denken, so nach dem Motto, und jetzt haben wir so lange gebetet und es passiert nichts, jetzt können wir doch mal vielleicht was anderes ausprobieren halt nicht. Ob in der Krankheit, wir gehen mal doch zu so einem Heiler hin halt nicht. Oder wir machen doch mal irgendwelche Dinge halt nicht und wir öffnen uns ein bisschen halt nicht. Der Widersacher arbeitet über Angst. Wo immer du in deinem Leben Angst hast, ist es immer der Teufel. Jesus sagt häufig so Satz wie, fürchte dich nicht. Angst ist immer vom Teufel. Da können wir uns von Menschen erzählen lassen, ich habe das auch ein paar Mal schon gesagt, halt nicht, dass es hunderte von Theorien gibt, wie Angst entstanden ist, halt nicht, ob das irgendwelche psychoanalytischen Erklärungen sind, ob das irgendwelche lerntheoretischen Erklärungen, kognitionstheoretischen Erklärungen ist. Also da gibt es wahnsinnige Literatur zum Thema Angst. Nicht? Ich war ja lange Fachberater Seelsorge bei der Feuerwehr in Siegen, da waren dann so Angstreaktionen, Panikreaktionen, das ist ein großes Thema in der Wissenschaft halt nicht. Also da könnt ihr alles vergessen. Angst ist vom Teufel. Angst ist vom Teufel, das ist immer so. Angst um mein Leben, Angst nicht genug geliebt zu werden, Angst, wie es weitergeht um die Zukunft halt. Das ist immer der Teufel halt, nicht? Und der treibt uns darüber, dieses nicht immer die Angst, nicht? Wenn ich bei Jesus Christus bin, habe ich keine Angst. Und alles, was mir Angst macht, was mir Furcht macht im Leben halt, ist vom Teufel halt, nicht? Und wann immer ihr euch von der Angst besetzen lasst und macht deshalb Dinge, führt das immer rein, dass es die falschen Entscheidungen gibt. Das ist so, ich sage mal, das ist ein Lobbyist. Die Angst ist ein Lobbyist des Teufels, nicht? So wie in Berlin das so ist halt, nicht? Bei den großen, Regierungszentren haben überall die Chemieindustrie, die Tourismusindustrie, weiß der Kuckuck, die Bierbrauer, die haben ihre Lobbyisten halt, nicht? Die gehen hin und beraten die Gesetzgeber, die flüstern denen was ins Ohr. Und genauso hat der Teufel seine Lobbyisten und sein bester Lobbyist ist die Angst, nicht? Nicht? Du kommst zu kurz, du wirst zu krank, du wirst nicht mehr gesund werden und halt nicht, all die Ängste halt nicht. Und dann hat er uns und dann dekliniert er uns durch und dann schiebt er uns ganz schnell in so eine Richtung hin halt nicht, wo wir vor allen Dingen nicht mehr auf den lebendigen Gott gucken halt nicht. Petrus am See nicht, da kriegt er auch Angst vor den Wellen und Wind halt nicht, bumsen, da geht er unter, dann funktioniert Leben nicht. So ist es halt nicht. Der Teufel arbeitet mit dem Angst nicht. Angst ist ein teuflischer Ratgeber. Und sobald du um irgendetwas Angst hast, weißt du halt, sofort die Hände falten und dem Herrn bringen und sagen, Herr, nimm mir das weg, wo der Widersacher mich versuchen will halt nicht. Glaubt mir, alles, was in eurem Leben mit Angst hat, um euch selber, um eure Kinder, um euren Beruf, eure Rente, all das hat alles dann mit dem Teufel zu tun. Der will uns Angst machen, weil er weiß, dass mit Entscheidungen aus Angst heraus wir ganz, ganz häufig die falschen Dinge tun und ganz häufig auch weg vom Wort gehen. Wir misstrauen dann und sagen auch Gott, du hast es nicht drauf, halt nicht, und wir gucken dann so nach den irdischen Möglichkeiten. Das ist die erste Botschaft aus dieser Geschichte. Angst ist ein teuflischer, ist ein schlechter Ratgeber. Und es ist die Angst, die Saul hier treibt, nicht? Die Saul dazu treibt, diesen Dreck zu machen, den er getan hat. Nämlich, dass er hingeht halt, nicht? Und dass er diese okkulte Praxis betreibt, die er hier tut, nicht? Nämlich, dass er hingeht und dass er den Samuel hoch erholen lässt. Und das ist etwas, das ist das Zweite halt, nicht? Wo ich nur sagen kann, Finger weg von allen okkulten Praktiken. Von allen. Die Bibel ist da eindeutigst, nicht? Da gibt es auch nicht ein bisschen Spielraum, nicht? Wenn man sagt halt, ich will mich wegwenden, verstoße ich gegen das erste Gebot, wenn ich glaube, dass irgendein Amulett, irgendein Talisman, irgendein Horoskop, irgendeine Sterndeuterin, irgendein fremder Gott, eine Götze, ein Engel, ein Dämon, eine Besprechung, irgendein spirituelles Ritenritual, eine Hexe, ein Druide, eine Buddha-Statue, ein Ziehstein, weiß der Kuckuck alles, was es da gibt, halt, mir irgendwie helfen kann, irgendwie mein Schicksal beeinflusst, wenn ich da irgendwas drauf setze, habe ich den lebendigen Gott beleidigt halt und habe gegen das erste Gebot verstoßen. Und Götzendienst ist etwas, was Gott nicht leiden kann. Deshalb hat auch Saul zu Anfang vernünftig, seiner Anfang seiner Regierungszeit gearbeitet. Der hat da kein Pardon gekannt halt nicht. Der hat alle ausrotten lassen nicht. Also die Hexe sagt das ja hier halt nicht. Willst du, dass ich getötet werde? Willst du mir eine Falle stellen? Nicht Saul hat es doch befohlen halt nicht. Der ist doch knallhart dagegen angegangen halt nicht. Das darf nicht sein. Die Bibel ist da eindeutig. Ich habe euch mehrere Bibelstellen abgedruckt halt nicht. 3. Mose 20. Ich glaube, die habe ich nur bei mir drauf. Wenn sich jemand zu den Geisterbeschwörern und Zeichendeutern wendet, dass er mit ihnen Abgötterei treibt, so will ich mein Antlitz gegen ihn kehren und will ihn aus meinem Volk ausrotten. Das galt für Saul, das galt für das Volk Israel, das gilt heute auch. Wenn wir hingehen, das Horoskop lesen, dann wenden wir uns den Zeichendeutern zu. Das ist ganz klare Wahrsagerei. Dann sagen wir irgend so eine Hexe oder irgendein Hexer, die das da in die Zeitschrift reinschreiben oder sonst irgendwas, die hat irgendwas über mein Leben zu sagen. Dann wendet sich Gott gegen dich, da musst du dich nicht wundern. Das ist gar kein Thema. So eindeutig ist das. Dann hast du richtige Probleme. Dass da zum Teil Wahrheiten drinstehen, das will ich gar nicht in Abrede stellen, halt nicht, weil der Teufel wirkt ja nicht, der verkleidet die Wahrheit auch und der füttert die Leute an, halt nicht. Und das sagt man, da habe ich ja das gefunden und dieses gefunden, halt nicht. Aber der lebendige Gott, so heißt es hier, wendet sein Angesicht gegen dich halt. Ne? Oder 5. Mose 18 heißt es, du sollst nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun. So beurteilt Gott das halt nicht. Dass nicht jemand unter euch, unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörung oder Zeichendeuterung vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Das ist die intensivste Verurteilung in der Bibel, die es gibt halt nicht. Also das Gräuel sein, das kann Gott überhaupt nicht leiden. Und glaub mir, die Dinge, die dadurch passieren, das ist nicht eine Sünde, wie er sagt, hier habe ich mal die Kirchengemeinde um 50 Cent betrogen oder sonst irgendetwas. Zeichendeuterei ist eine ganz andere und Wahrsagerei und Horoskopdreck, das ist etwas ganz, ganz anderes halt nicht. Und die Folgen davon, das kann ich aus der Seelsorge sagen, die sind nicht mit einmal Bekenntnis dann abgetan, die sind zum Teil lebenslang. Ich sage das jetzt mal ganz drastisch, das sage ich jetzt aus Erfahrung, 20 Jahre, der ich Okkultseelsorge mache. Und da muss ich sagen, da hat sich hier, also in meiner alten Heimat war das nicht so schlimm wie hier in Bremen. Bremen ist ein Nest des Okkultismus halt, nicht? Was hier alles läuft und sowas alles, das ist Wahnsinn. Und was die Leute zum Teil, da auch gestandene Christen und Christinnen, in ihrem Leben an Spätfolgen haben, das ist schlimm. Denn diese Dinge, die gehen mit einem. Ja, man kann davon frei werden. Und trotzdem ist das ähnlich. Entschuldigen Sie mit dem deutlichen Beispiel, wenn eine Frau vergewaltigt wird, dann kann sie auch, wenn sie zu Jesus kommt, wieder Sinn in ihrem Leben finden. Aber das schlimme Ereignis in ihrem Leben halt nicht, das prägt sie ihr ganzes Leben lang. Und so ist dieser ganze Dreck mit dem Okkultismus auch. Ich sage das so deutlich, auch mit diesen scharfen Worten, wenn einige sagen, warum ist er so hart? Man kann es gar nicht schlimm genug sagen, was da an Schädigungen bei Menschen vorgenommen werden halt nicht. Hütet euch vor all diesen Dingen, auch nur im Geringsten irgendwie nicht. Irgendein Glücksbringer, irgendein Talisman, nicht? Das Ding, was ich hier im Portemonnaie habe und das bringt mir Glück und hier diese Geschichte. Weg damit nicht, ihr macht Gegenstände zu Göttern. Halt nicht hingehen zu Menschen, auch zu den Besprechern halt nicht zu sagen halt, es ist schlimm, auch wenn man gefragt wird. Ich sehe die Not zum Teil, wenn dann christliche Leute fragen, auch aus dem Internet, die sagen, ja, und unser Kind ist krank und Ärzte können nicht und wir haben da jemanden, aber der macht weiße Magie, nicht? Weiße Magie, das Gute halt. Ich sage, Leute, das kann doch alles nicht sein. Und dann wird viel Geld bezahlt, das ist noch nicht mal so schlimm halt, nicht? Dummheit muss Geld bezahlen, das ist gar kein Thema. Was dann wirklich geistig an den Menschen passiert, ist ganz, ganz furchtbar halt, nicht? Ganz schlimm halt nicht, wie dann Bindungen sind halt nicht, eine ganz große Schwierigkeit. Natürlich passieren da Dinge halt, nicht? Und wenn die Leute zu mir sagen, ja, aber, und ich bin ja heil geworden halt, ich habe die Gürtelrose gehabt und die war weg, jetzt glaube ich, unten weg. Dass der Widersacher Möglichkeiten hat, ist gar kein Thema halt, nicht? Wenn der Widersacher so Jesus sagt, ich kann dir die ganze Welt geben halt, natürlich, das kann der tun halt, nicht? Aber bitte, davor zu hüten, man kann gar nicht hart genug davor warnen halt, nicht? Auch in den Kleinigkeiten halt, nicht? Zu sagen halt nicht, ja, bitten wir mal den Widersacher rein, lass den draußen. Über solche Dinge bringen wir ganz, ganz großes Unheil in unser Leben hinein. Plus, ich sage das auch nochmal, auch das muss man den jungen Leuten sagen, nicht nur, wenn ich es selber tue, auch wenn ich einen Sexualpartner habe, der diese Dinge betreibt. Also das ist auch die Frage, wenn ich manchmal mit Leuten zu tun habe und die sagen, ich habe das nie gemacht. Da sage ich, und wie ist das? Ja, ich habe dann ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, 25 Leute, aber der und der und der oder die und die, ja, die hatten da okkulte Fälle. Da sage ich, Leute, das ist so, da hast du alles den ganzen Dreck mitgezogen. Das ist übrigens auch so, wenn geschieden werden darf, Scheidung soll nicht sein nach biblischen Vorstellungen. Es sei denn, sagt Jesus, sagt die Bibel, wegen Porneia im griechischen Urtext, wegen Unzucht. Und Unzucht ist einmal natürlich, wenn meine Ehefrau hingeht und fängt mit dem anderen was an, dann ist das Unzucht, dann habe ich das Recht, mich von ihr scheiden zu lassen. Aber Unzucht ist beispielsweise auch, wenn meine Frau jetzt, was weiß ich, einen anderen Glauben annehmen würde, Buddhistin oder Hinduistin werden halt, nicht, hätte ich genauso das Recht, das ist genauso Unzucht zu sagen, da habe ich keine Gemeinschaft mit halt, nicht? Dann hätte ich das Recht, mich scheiden zu lassen. Also da ist die Bibel eindeutig halt nicht, dass wir sagen, das darf nicht passieren. Da muss Trennung sein halt zu sagen und da können auch viele Dinge mit hineinkommen. Und da muss man sich schützen halt vor diesen Dingen, die man dann entsprechend unter Umständen bei sich aufgenommen hat halt nicht. Wie gesagt, Finger weg von allen, Finger weg von allen okkulten Praktiken. Es gibt keinen Grund, irgendwie irgendetwas Okkultes zu tun, irgendein Horoskop zu lesen. Es ist alles nur Dreck, es ist alles nur falsch. Wenn ihr es getan habt, bringt es unter das Kreuz, bittet den Heiland um Vergebung halt nicht. Wenn ihr so Sachen habt, wo ihr irgendwie denkt, das kann mir Glück bringen, das ist irgendwie positiv besetzt, das hat, wegschmeißen, sofort wegschmeißen, gebt Gott die Ehre und beleidigt nicht den lebendigen Gott, dass er sein Angesicht gegen euch stellt hat. Dritte Botschaft aus dieser Geschichte, absoluter Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes halt nicht. Die Verurteilung, nicht, sagt Samuel hier in Vers 18, weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht hast und seinen grimmigen Zorn nicht an Amalek vollstreckt hast, darum hat der Herr dir dieses getan. Er hatte diesen harten Befehl gehabt, 1. Samuel 15 halt, nicht, so heißt es, und höre nur noch die Worte des Herrn, so spricht der Herr Zebaoth, ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan hat und wie es ihm den Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog. So zieh nun hin und schlag Amalek, vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was es getan hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder, Schafe, Kamel und Esel. Das ist der Bann. Macht er nicht. Der lässt die Kinder leben, das ist halt, der ist total barmherzig. Nicht? Da würden wir sagen, meine Güte. Das ist so hart, dass wir sagen, da sträubt sich uns. Aber das, die Geschichte will uns sagen, wir müssen dem Wort Gottes gehorsam sein. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn er den Bann vollstreckt hätte, aber er hat es nicht getan. Er hat Gottes Wort korrigiert, hat gesagt, so kann Gott es nicht gemeint haben, nicht? Und deshalb ist er verflucht worden von Gott. Abraham kriegt den Auftrag, bring deinen Sohn Isaak um, schlachte ihn. Der zögert nicht, der geht und will ihn. Und dann greift Gott ein. Wir müssen heute keine Menschen mehr töten. Aber den Gehorsam gegenüber Gottes Wort sollen wir leben. Absolut. Und zwar ohne Abstriche. Auch wenn wir Dinge nicht verstehen. Auch wenn wir sagen, meine Güte, das würden wir aber anders einschätzen. Aber das ist eben dann die Hybris, diese Grundsünde, dass wir sagen, wir haben mehr Verständnis als Gott, der uns klar sagt in seinem Wort, wie es zu funktionieren hat. Und das ist absolut nicht gehorsam gegenüber dem Wort Gottes halt, nicht? Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Das ist das Entscheidende, das ist wichtig, nicht? Gottes Wort hören und tun. Ende der Bergpredigt, Matthäus 7 heißt es, nicht? Wer diese meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut halt, nicht? Sein Haus bleibt auch im Sturm stehen, aber der, der es nicht tut, nicht, der gleicht dem Mann, der es auf Sand baut. Und genauso ist unser Leben halt, absolut gehorsam, wir hören es und tun es, das ist das Entscheidende. Und das ist der Maßstab über Segen und Nichtsegen in unserem Leben. Gottes Wort hören und tun, Segen, Gottes Wort hören und nicht tun, Nichtsegen, nicht? Bitte nachlesen, Psalm 1, nicht? Der Gerechte und der Ungerechte, nicht? Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserrichen, aber so sind sie nicht, nicht? Die Spötter nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut, nicht? Darum bestehen sie auch nicht im Gericht, noch in der Gemeinde der Sünder, nicht? Der Segen, Hauptmann von der Kapernaum halt, nicht? Ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst, sondern sprich nur ein Wort, nicht? Und mein Knecht wird gesund, der weiß, was dieser Heide, nicht? Dieser Hauptmann von Kapernaum, sprich nur ein Wort, nicht? Vertrauen zum Wort Gottes und es wird geschehen. Und der Knecht wird gesund. Das ist der Maßstab über Segen und Nichtsegen. Ist auch der Maßstab darüber, wie stark wir uns gegenüber dem Widersacher verteidigen können oder wie stark wir dem erlegen. Die Bibel sagt uns, Epheser 6, das war Lesung am Sonntag auch, vor allen Dingen, aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeilen des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Wenn wir dem Wort Gottes gehorsam sind, haben wir das Schwert in der Hand und können den Angriffen des Widersachers widerstehen. Haben wir das nicht in der Hand, dann macht er uns platt und dekliniert uns von A bis Z durch. Das ist so. Aber es ist auch der Maßstab über das Verhältnis zu Jesus. So wie wir zum Wort Gottes stehen, so stehen wir auch zu Jesus. Das, was ich eben schon zu Beginn der Bibelstunde sagte, halt nicht, wie es darum geht, als da seine leiblichen Brüder, seine leibliche Schwester zu ihm kommen halt und dann kriegt er angekündigt, da sind deine Brüder und deine Schwestern. Er sagt, das sind nicht meine Brüder und Schwestern, meine Brüder und Schwestern sind die, die mein Wort, die Gottes Wort hören und tun. Das ist der Maßstab. Dann bin ich ein Bruder, dann bin ich eine Schwester von Jesus. Das ist der Maßstab über das Verhältnis zu Jesus halt nicht. Es ist auch das Maßstab im Gericht halt nicht. Im Hebräer 4 heißt es nicht, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, das es durchdringt und schneidet Seele, Geist, Mark, Herz und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Nicht? Ist ein Richter. Das ist der Maßstab. Am Wort Gottes werden wir gemessen halt, an nichts anderem. Nicht, was unser Nachbar denkt, meine Ehefrau denkt halt nicht, was die Kirchenleitung denkt oder was die Gemeinde von mir denkt halt nicht. Ich werde eines Tages nur gerichtet nach dem Wort Gottes halt nicht. Da wird der Herr mir sagen, du hast gelesen und du hast gewusst. Und wo bist du gewesen? Was hast du gemacht? Und da hast du. Das ist der Maßstab für mein Leben. Und es ist eben auch der Maßstab über Leben und Tod, nicht? Wir haben es eben gelesen halt nicht. Wir sind dabei, nicht? Jesus sagt halt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, nicht? Nicht? Maßstab über Leben und Tod, Maßstab über das Verhältnis zu Jesus, Maßstab über Segen und Nichtsegen. Der absolute Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Das ist ganz wichtig, ganz, 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 ganz wichtig. Das ist ja so, ihr wisst das ja alle nicht, mein Thema, Gottes Wort halt nicht, immer wieder halt nicht, hier immer wieder diese Dinge halt nicht, mit zu sagen, darauf die Gemeinde zu trimmen, immer das Wort Gottes, das Wort Gottes, das Wort Gottes, das Wort Gottes halt nicht. Das ist so wichtig, halt dabei dran zu bleiben halt nicht und dem gehorsam zu sein. Nicht nur es zu studieren, sondern auch zu tun und sich darauf vollends zu verlassen halt nicht. Das ist die dritte Sache, halt, die wir negativ lernen. Das ist ja eine furchtbare Geschichte hier von dem Samuel, was hier schief geht. Aber das ist das Tolle, nicht? An so einem katastrophalen Scheitern, ne, kann man genau sehen, eben auch, wie man es richtig machen kann. Und ein viertes und letztes, die frohe Botschaft, die man einfach mal sagen muss, nicht? Es gibt ein Leben nach dem Tod. Ja? Das ist ganz wichtig. Ich habe eben gesagt, diese drei Ausgänge, aber wir wollen nochmal darauf fokussieren, für uns. Halleluja, ewiges Leben. Es gibt eben auch das andere. Hier ist diese Geschichte. Hier ist Samuel in der Scheol gewesen. Jetzt könnte man das weiter ausschmücken, aber die Bibel sagt da nicht so besonders viel drüber, nicht? Das ist nicht so viel, dass wir da belastbar sagen können. Wir können das ausmalen, was passiert da alles halt nicht. Aber es geht weiter. Nach dem Tod ist nicht aus. Aber wisst ihr, wir brauchen auch gar nicht drüber zu spekulieren, wie es in dieser Scheol ist, dort, wo er jetzt ist im Hades oder gewesen ist, der Samuel, weil damit haben wir ja Gott sei Dank nichts zu tun. Wenn wir die Augen zumachen, dann geht es direkt ins himmlische Jerusalem. Da haben wir noch einen Vorteil gegenüber dem Samuel, der ist jetzt auch da, das ist keine Frage. Aber wir müssen dort nicht mehr hinein, sondern wir sind eben bei Jesus Christus halt nicht. Wir sind direkt im Paradies halt nicht, wir dürfen sofort bei ihm sein. Da das letzte Wort, mit dem ich diese Bibelstunde schließen möchte, halt nicht aus Johannes 11, Vers 25 halt nicht, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, und wer er lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Das ist das Wort, was ich immer sage, jede Beerdigung, die ich zu begleiten habe, nicht? In dem Moment, wenn der Sarg abgelassen ist in die Erde, wenn jetzt das letzte Finale kommt und wenn das die Erde drauf kommt, halt, nicht? Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staub, ist das Bibelwort, was ich dann am Friedhof sagen darf, den Menschen, die da stehen, jetzt vermeintlich irdisch ist alles vorbei, das war's jetzt, das war der letzte Weg, den ihr begleitet habt. Aber es gibt was größer ist halt nicht. Und Halleluja, wenn der da unten dann liegt, mit seinen sterblichen Überresten an diesen Jesus geglaubt hat, dann ist es wirklich nur noch das, was da vergammelt, aber er lebt weiter in der Ewigkeit und muss nicht in das Totenreich und warten, bis Jesus Christus wiederkommt und dann Angst vorm Gericht haben, sondern wenn jemand durchgedrungen ist vom Tod zum Leben, das ist das Wunderbare. Und das möchte ich uns nochmal positiv sagen, das sagt diese Geschichte auch, es geht weiter nach dem Tod. Und Halleluja, wir dürfen wissen, es geht für uns weiter in der Ewigkeit im himmlischen Jerusalem, weil Jesus Christus für uns ewiges Leben durch seine Auferstehung an den Tag gebracht hat. Punkt. Verabschiede mich von all denjenigen, die uns über das Internet zugeschaltet gewesen sind. Nächste Bibelstunde geht es los oder weiter mit dem Noah. Ich wünsche allen, die jetzt zugeschaltet gewesen sind, noch einen schönen Abend. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.